Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Wenn Sie schöne Musik hören möchten, interessante Musik, die Sie mit größter Wahrscheinlichkeit noch nie gehört haben, aber auch wenn Sie sich für Kulturpolitik interessieren, dann sind Sie hier genau richtig. Ich muss vorausschicken, Geduld, meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, ist sicher nicht meine große Stärke. Und trotzdem, manchmal freut man sich ja doch, wenn Dinge deutlich zu spät kommen. Hauptsache, sie kommen, denkt man dann. Zum Beispiel war das so bei einer der CD-Neuerscheinungen im Herbst 2025. Die Streichquartette Nummer 1 und 2, die beiden Streichquartette des Opernkomponisten Julius Bittner, sind da bei der rührigen Firma CPO erschienen, gespielt vom Thomas Christian Ensemble. Warum Ungeduld? Naja, genau ein Jahr zuvor wäre der 150. Geburtstag von Julius Bittner zu feiern gewesen. Einstmals war er ein vielgespielter Opernkomponist, in der Zwischenkriegszeit etwa so geachtet wie ein Franz Schreker oder Erich Wolfgang Korngold, mittlerweile aber längst vergessen. Und zwar so vergessen, dass man eben im Jahr des 150. Geburtstags nichts für Bittner getan hat. Und das fand ich eben bei näherer Betrachtung der Stücke, die man auf CD nachhören kann, ein paar sind es ja doch, sehr schade. Und in einem Podcast, also an dieser Stelle, habe ich das sehr beklagt. Jetzt also diese Streichquartett-CD, auf der man wieder nachhören kann, dass es wirklich an der Zeit wäre, sich mit dem Schaffen von Julius Bittner doch ein bisschen näher auseinanderzusetzen. So weit hergeholt war es nicht, dass seine Musik zu Lebzeiten doch relativ viel gespielt worden ist. Und mit der Auseinandersetzung mit dieser neuen CD landen wir eigentlich mitten in einer kulturpolitischen Diskussion, die man auch endlich führen sollte. Wir haben nämlich aus verschiedenen Gründen den Blick über die Musikgeschichte gerade in Wien in der Ära zwischen 1900 und 1938 vollständig verloren. Und das lag zum einen natürlich an den Restriktionen der totalitären Regime, die sich in den 20er und 30er Jahren in Europa ausgebreitet haben, und nicht zuletzt an der Vertreibung der jüdischen Intelligenzia aus Mitteleuropa. Aber darüber gelagert hat sich nach 1945 auch eine ästhetische Diskussion, die in Doktrinen und Vorschriften mündete, die es über Jahrzehnte hin unmöglich gemacht hat, dass wir unser kulturelles Erbe wirklich aufarbeiten konnten. Und zwar im Sinne einer qualitativen Kontrolle dessen, was uns da in der Zwischenzeit verloren gegangen war. Nach 1945 durfte nämlich von Gnaden der kulturphilosophischen Vordenker nur eine ganz bestimmte Richtung von Kunst, Kultur und Musik in den Kanon wieder aufgenommen werden. Alles, was sich nicht den avantgardistischen Prinzipien gefügt hat, wie man nach 45 komponieren durfte und wie man nicht komponieren durfte, nämlich vor allem nicht in Anlehnung an die große spätromantische Tradition, fiel unter den Tisch. Und davon waren jüdische Komponisten, die ins Exil gegangen waren, ebenso betroffen wie Komponisten, die zu Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und dem damals ausgeschalteten Österreich geblieben waren und die nicht in den ästhetischen Raster der Vordenkergeneration um Theodor Adorno standen und die eigentlich grob gesprochen nichts gelten lassen wollte, was nicht in irgendeiner Form mit der sogenannten Neuen Wiener Schule um Arnold Schönberg in Verbindung zu bringen war. Tauchen wir also ein in diese Welt, die da versunken war und versunken bleiben sollte. Zum Beispiel die Klangwelt eines Julius Bittner. Musik. Das war der Beginn des zweiten Streichquartetts in S-Dur von Julius Bittner. Musik des Jahres 1917. Also wenn es nach den Vordenkern der musikalischen Avantgarde nach 1945 ging, dann war eine solche Musik schon 1917 vollkommen unzulässig. Da hatte Arnold Schönberg ja schon seinen Schritt in die Atonalität getan und einige Schüler waren ihm gefolgt. Schon die Zeitgenossen von Bittner haben in dieser Musik das Österreichische, das Gemütliche herausgehört, sozusagen verspätetes Biedermeier, und schon das erste der beiden Quartette von Bittner in der Neuaufnahme zu hören, gespielt vom Thomas Christian Ensemble, galt bei der Uraufführung 1913 als Pastoralquartett. Und die Nummer 2, von der wir eben den Beginn gehört haben, stand diesem Werturteil in nichts nach. Grundlsee-Quartett hat Bittner das Stück selbst genannt. Eine Art Weltflucht. Wir hielten ja mitten im Ersten Weltkrieg. Ob so etwas zulässig oder unzulässig sei, das kann nur jemand beantworten, der die Frage der Schönheit in der Kunst nach politischen Kriterien bewertet, wenn man so möchte. Wie auch immer, Bittner war ein damals viel gespielter Opernkomponist und diese Stücke, die damals unter der Leitung von prominenten Dirigenten wie Bruno Walter oder Clemens Krauss uraufgeführt wurden und auch in vielen deutschen Häusern nachgespielt worden sind, die Rote Grät, Bergsee, der Musikant, das Veilchen, vor allem auch das nach einem alten Fastnachtspiel gestaltete Höllisch Gold, hatten in späteren Jahrzehnten keine Chance mehr, auch deshalb, weil die Sujets die Zeitgenossen dann eher an Vorabendserien-Ästhetik erinnert hat. Auf der Strecke blieb dabei wunderbare Musik. Wie gesagt, Kammermusik war nicht Bittners Domäne. Er war ein Mann der Bühne, vor allem ein Mann des Gesangs. Er hat auch für Emilie Bittner, seine Frau, die eine wunderbare Mezzosopranistin gewesen ist, viele Lieder komponiert. Und wie in der Kammermusik, so auch in diesen Liedern und in den Opern natürlich, verwendet er durchaus Ausdrucksmittel der musikalischen Moderne seiner Generation. Er war ja gleich alt wie Arnold Schönberg, aber auch gleich alt wie Franz Schmidt, der sich ja eher wie Bittner an die romantische Tradition gehalten hat. Aber jedenfalls hat Bittner, wie auch Schmidt und manch andere Zeitgenossen, von denen jetzt noch die Rede sein wird, niemals die Grundlagen der Dur-Moll-Tonalität verlassen. Er hat den harmonischen Raum nur jeweils nach den nötigen Ausdruckswünschen hier und da geweitet. So auch in einem originellen Liederzyklus, die sogenannten Lieder von der unglücklichen Liebe der edlen Dame Pang Chi-Yu für Gesang und Klavier, existieren aber auch in einer Orchesterfassung, in der Bittner, normalerweise hat er immer selbst seine Texte gedichtet, so auch hier, allerdings nur die Nummern 2 bis 6. Die Nummer 1 basiert auf einem angeblichen chinesischen Original, das Bittner in einem Gedichtband von Klabund, in einer Übersetzung von Klabund, gefunden hat. Und dieser Gesang handelt von einem weißen Fächer, den die unglücklich liebende edle Dame als Symbol für ihr Schicksal betrachtet. Er wird weggeworfen, wenn man ihn nicht mehr braucht, so wie eine Liebe offenbar leicht entsorgt werden kann. Wir hören eine historische Aufnahme des österreichischen Rundfunks mit Elena Nicolaidi.
Auf meines Dorfes Dächer, so weiß wie reif ist dieser Seidenfächer. Ihn schickt ein Mädchen aus der Landschaft, der Fächle der Wenn kannst der Reif in deinen Gärten liegt und Winter wird dir der Reste wiegt. Bedarfst des Frühlings fächerst du nicht mehr, o sprich, wirfst du in den so achtlos weg wie mir.
Mit Singstimmen hat Julius Bittner jedenfalls gut umzugehen gewusst. Er hat aber auch hörenswerte Instrumentalmusik komponiert. Zwei spannende Symphonien und die beiden Streichquartette nicht zuletzt, die jetzt endlich auf CD greifbar sind. Und da kann man auch hören, wie Bittner, wie gesagt, auch moderne Kompositionstechniken in seine durchaus spätromantisch grundierte Musik hereingeholt hat. Die Scherzo-Sätze in den Streichquartetten und übrigens auch in den Symphonien, die stehen in nichts den oft verzerrten Walzer- und Ländlerpartien in den Symphonien von Gustav Mahler, die man heute so viel spielt, nach. Es stimmt schon, das sind Pastoralquartette, die Bittner da komponiert hat, also durchaus mit Bezug zur österreichischen Volksmusik. Aber wie bei Mahler führt das Ausdrucksbedürfnis den Komponisten Bittner des Öfteren in bizarre, groteske und harmonisch kühn fortschreitende Regionen. Blenden wir uns ein ins Scherzo des ersten Streichquartetts in A-Dur. Im Mittelteil gibt es, wie sich das gehört, ein etwas sanfteres, ruhigeres Trio, aber dann kehrt der Scherzo-Teil mit all seinen Bizarrerien wieder. Thank you. Musik des Jahres 1913. Wie gesagt, da war die Avantgarde um Arnold Schönberg schon in ganz anderen Klangregionen unterwegs. Und die Musikgeschichtsschreibung und die Ästhetik der Zeit nach 1945, die hat eigentlich sehr scheel auf diese Art von nachromantischer Musik geblickt. Denn die Dur-Moll-Tonalität und Assoziationen zu ländlicher Musik aus dem österreichischen Raum, das sollte ja bitte doch alles überwunden sein. Dass das nur die halbe Wahrheit gewesen ist, das wussten vor allem die Verehrer von Richard Strauss zu schätzen, der irgendwann einmal bekannt hat, ja, ich bin in meinen Werken Salome und Elektra aufgrund der Handlung, die da zu charakterisieren war, sehr, sehr weit gegangen und habe die Harmonik bis in den sogenannten atonalen Raum erweitert. Aber es gab da einen Punkt, an dem er erkannt hat, das kann nicht die ganze Zukunft der Musik sein. Und wenn wir es auf ein paar Sekunden zusammendrängen, dann ist aus den grellen Harmonien der Elektra am Ende doch der Rosenkavalier-Walzer herausgewachsen. Mit diesen Walzerklängen war die Moderne sozusagen von der Spätromantik endgültig abgekoppelt. Die zeitgenössischen Musikschriftsteller in der Zwischenkriegszeit, die sprachen auch bei der Musik von Richard Strauss und auch bei der Musik eines Julius Bittner und einiger anderer Komponisten, von denen wir jetzt noch sprechen werden, von der Moderne. Wie immer wir es nennen wollen, es sind die Phänomene in den 20er und 30er Jahren erstaunlich bunt und vielgestaltig nebeneinander hergelaufen und haben sich nebeneinander entwickelt und sich zum Teil doch auch gegenseitig befruchtet. Das wollen die Kulturtheoretiker nicht wahrhaben, aber das wäre doch den Blick auf diese Zeit und die Noten dieser Zeit hin und wieder mal zu studieren und auch einmal wissenschaftlich zu hinterfragen. Fragen. Ist bis jetzt leider nicht passiert. Wir bleiben bei den großen Opernkomponisten der Zwischenkriegszeit. Ein Name darf da nicht fehlen und das ist der von Wilhelm Kienzl. Und wenn wir schon bei der Aufnahme der Bittner Streichquartette durch das Thomas Christian Ensemble waren, Inspiration zu diesem Podcast bot mir der Blick auf die Aufnahmeliste dieses Ensembles. Es hat nämlich unter anderem auch Kammermusik von Kienzl, Josef Marx und dem Schönberg-Zeitgenossen Karl Weigel eingespielt. Alles Namen, die für den in der Romantik verwurzelten Teil der jüngeren Musikgeschichte stehen. Fangen wir also mit Kienzl an, der, bevor er seine Bestimmung als Musiktheatermeister gefunden hat, sich auch an der Kammermusik versucht hat. Zum Beispiel an einem Streichquartett klassischen Zuschnitts, dessen beschwingtes Finale im Mittelteil doch hören lässt, dass da ein Musikdramatiker heranwuchs. Eines jungen Komponisten, der gerade einmal kein Teenager mehr gewesen ist und der in seinen Lebenserinnerungen über jene Zeit meint, noch war mein Weg, den ich als Komponist zu gehen hatte, nicht ganz klar. So hatte ich mich denn auf verschiedenen Gebieten versucht, unter anderem auch mit einem Streichquartett und einem Klaviertrio. Wiewohl ich fühlte, dass dies nicht meine eigenste Welt ist, und dass ich in dieser Kunstgattung mein Inneres nicht erschöpfend kundgeben konnte. Später hat Kinzel dann gemeint, es gebe bei ihm für sein Schaffen nur eine Richtschnur, und das sei die Melodie. Die Melodie, sie sei die Seele der Musik. Und ein guter Melodienerfinder ist Kinzel zeitlebens gewesen. Eine seiner Opern, Der Evangelimann, ist so populär geworden, dass er sogar nach dem Zweiten Weltkrieg doch auch immer wieder in den Spielplänen aufgetaucht ist. Die Wiener Volksoper zum Beispiel hatte den Evangelimann viele Jahre lang im Repertoire. Kinzel war populär genug, dass man ihn in der Ersten Republik Österreich beauftragt hat, doch eine neue Nationalhymne zu komponieren. Und die berühmteste Nummer aus dem Evangelimann, die hat es in die Hitparaden geschafft, als man diese Hitparaden noch Wunschkonzert genannt hat. Evangelimann, gesungen von Fritz Wunderlich. Einstmals eine wirklich populäre Oper. 1895 uraufgeführt und dann über Jahrzehnte immer in den Spielplänen, zumindest der deutschsprachigen Häuser, geblieben. Die Premiere 1895 in Berlin übrigens, die brachte Kinzels Durchbruch. Die Kammermusikwerke sind früher entstanden, wie gesagt, als sich der Komponist noch nicht ganz sicher fühlte. Und da hat er in Wien auch einmal Johannes Brahms aufgesucht. Einen strengen und, wie man weiß, immer sehr griesgrämigen Meister, den er befragt hat, wie weit er denn in seiner Lust am Modulieren in einem Sonatenhauptsatz gehen könnte. Und das fand Brahms gar nicht lustig und meinte nur mürrisch, modulieren Sie doch, wohin Sie wollen, was geht das mich an? Aber befragt, ob das denn der einzige Ratschlag wäre, den er, der reife Meister, einem jungen Komponisten geben könnte, hat sich Brahms dann doch besänftigen lassen und hat Kinzel gesagt, also bringen Sie mir Ihr Klaviertrio vorbei. Ob Kinzel das dann gemacht hat, ist nicht ganz klar. Jedenfalls kann man in dem sehr originellen Stück, eines seiner Gesellenstücke auf dem Weg zum Musiktheater, durchaus hören, was Kinzel damit gemeint hat, mit dem Modulieren. Hören wir einen Ausschnitt aus dem Klaviertrio, ebenfalls in einer Aufnahme mit dem Thomas Christian Ensemble, wo der fröhliche Seitensatz des ersten Satzes tatsächlich in weit entfernte Tonarten moduliert. Das Stück steht eigentlich in F-Moll und plötzlich berühren wir A-Dur und D-Dur. Das sind so Terzverwandtschaften, die jedenfalls an ein Vorbild von Kinzel erinnern. Und wenn wir schon beim Komponieren für die Singstimme sind, natürlich hat das viel mit dem Erbe von Franz Schubert zu tun.
Thank you.
Ausschnitt aus dem Klaviertrio aus dem Jahr 1880. Ein Werk, mit dem der junge Wilhelm Kienzl, 23-jährig, seine Studien beendet hat. Ein Gesellenstück sozusagen, entstanden zu einem Zeitpunkt, als natürlich noch kein Mensch von der sogenannten Moderne gesprochen hat. Das war ein Phänomen. Zwei oder drei Jahrzehnte später, da war der Begriff schon in aller Munde. Und wie gesagt, ein Teil dieser sogenannten Moderne, auch in Wien, basierte auf genau dieser Musik. Spätromantik reinsten Wassers. In jenem Stamm der musikalischen Entwicklung, der sich von der Tonalität nie ganz losgelöst hat, haben sich dann allerlei Einflüsse avantgardistischer Tendenzen angereichert, was im Falle des steirischen Komponisten Josef Marx zu einer Art österreichischem Impressionismus geführt hat. Zu Lebzeiten des Komponisten viel beachtet, heute nahezu vergessen, wie fast alles, was wir im Rahmen dieses Podcasts zu hören bekommen. Mit Oper hatte Josef Marx nichts am Hut, dafür hat er in seiner Instrumentalmusik auf raffinierteste Weise amalgamiert, was er von ringsum stilistisch empfangen konnte. Seine Herbstsymphonie, mit Abstand das größt angelegte Werk, das er komponiert hat, weit über eine Stunde Dauer, vier große ineinander übergehende Sätze für ein riesiges Orchester instrumentiert, entfesselt eine Farbenpracht und einen harmonischen Reichtum, durchaus typisch für jene Ära. Arnold Schönberg hatte in seiner frühen Phase ähnliche Musik komponiert, Franz Schreker tat es noch zu Marxens Zeiten und es entfaltet sich vor dem Hörer da ein akustischer Naturbilderbogen sondergleichen. Von diesem bedeutenden symphonischen Werk gab es bis vor kurzem nur die Partitur zu kaufen, gespielt wurde es nie. Erst in den vergangenen Jahren sind immerhin zwei Aufnahmen des Stücks entstanden. Eine in Österreich, eine in Amerika. Das ist also der Klangfarbenmeister Josef Marx, der, wie gesagt, mit der Oper nicht viel anfangen konnte, aber Singstimmen wie kein zweiter behandelt hat in seiner Generation vielleicht. Einige der schönsten Lieder stammen aus seiner Feder. Einige davon lassen hören, dass er sich von den französischen Impressionisten beeinflussen ließ. Einige sind ganz klar zeitgenössische Kompositionen der Lieder von Richard Strauss. Und das berühmteste, Hat dich die Liebe berührt, ist von kundigen Sängerinnen und Sängern noch lange nach dem Tod von Josef Marx im Jahr 1964 immer wieder gesungen worden. Angelika Kirchschlager begleitet von Anthony Spirey. Komponiert wohl ganz klar ein Mann, der eine Gegenposition zur ästhetischen Position der Wiener Schule, der neuen Wiener Schule Arnold Schönbergs, bezogen hat. Und diese Position, die hat Josef Marx nach allen Regeln der Kunst verteidigt. Nicht zuletzt als einer der wichtigsten Lehrer, die Wien in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Marx wurde sozusagen zum Nachfolger von Franz Schmidt als einer der wichtigsten Komponistenausbildner dieser Generation. Und er hat, wie man gerade hören konnte, die Tradition der Romantik hochgehalten, hat aber, wie wir im ersten Stück gehört haben, auch zeitgenössische Einflüsse aus aller Herren Länder einbezogen in seine Klangwelt. Das hören wir auch in seinen Streichquartetten, die er seinen Studenten angelegentlich zum Studium empfohlen hat, denn er hat es da verstanden, die klassischen Formen in der damals aktuellen Sprache der weithin doch sogenannten Moderne, das war eben bevor die Avantgarde-Vordenker ihren Alleinherrschaftsanspruch angemeldet hatten. Er hat das also mit der österreichischen Tradition verschmolzen. Und das hat zum Teil anrührende, bewegende Ergebnisse gezeitigt. Das Thomas Christian Ensemble hat, wie gesagt, auch die Streichquartette von Josef Marx für CPO eingespielt. Und da findet sich zum Beispiel im sogenannten Quartetto Chromatico ein langsamer Satz von berückender Schönheit. Er vereint die melodische Gabe des Vokalkomponisten Marx mit den harmonischen Abenteuern des Klangexperimentators.
Thank you.
Kammermusik von Josef Marx. Wie soll man diese nun ästhetisch einordnen? Es kommt uns der 1938 exilierte Musikforscher Moszko Karner zu Hilfe, der in einem Vortrag über die Wiener Musik vor 1938 einmal natürlich von Arnold Schönberg und seinen Schülern Webern und Berg gesprochen hat, aber ausdrücklich auch von Josef Marx und seinem Zeitgenossen Karl Weigel, der mit den Mitgliedern der Schönberg-Schule befreundet war, aber wie Marx einen anderen Weg gegangen ist, der mehr von den Verwurzelungen in der Spätromantik hören ließ. Und diese beiden Komponisten hat Karner nun moderne Romantiker genannt. Das trifft's vielleicht ganz gut. Und es trifft sich auch gut, dass das Thomas Christian Ensemble auch Musik von Karl Weigel aufgenommen hat. Unter anderem die beiden letzten Streichquartette, Nummer 7 und 8, die bereits im amerikanischen Exil entstanden sind, wo sich Weigel zwar mit Unterrichtstätigkeit über Wasser halten konnte, aber nie auch nur annähernd an seine frühen Erfolge als Komponist anknüpfen konnte. Im Quartett Nummer 8 hören wir durchaus auch Musik, die sich quasi auf halbem Weg zwischen Dmitri Schostakowitsch und Weigels Lehrer Alexander von Zemlinsky bewegt. Also die wienerische Tradition, wie es bei Josef Marx geschehen war, mit ausländischen Einflüssen einer gemäßigten Moderne verknüpft. Thank you. Weigel hat in Wien zusammen mit seinem Lehrer Zemlinski und mit Arnold Schönberg den Verein Schaffender Tonkünstler gegründet, hat außerdem aber auch Musikwissenschaft studiert, unter anderem bei Guido Adler, der wiederum ein Jugendfreund von Gustav Mahler gewesen ist. Und auf Empfehlung von Adler hat Mahler den jungen Komponisten und Pianisten zum Korrepetitor an der Wiener Hofoper gemacht. Und das war, wie Weigel selbst bekannt hat, die wichtigste Studienzeit seines Lebens. Weigel hat mehrere Symphonien und Streichquartette komponiert, die ersten davon sind mit viel Erfolg aufgeführt worden und dann musste Weigel, wie so viele andere auch, 1938 emigrieren. In Amerika hat er sich, wie gesagt, nie recht zurechtgefunden, hat noch seine fünfte und letzte Symphonie, die Apokalyptische, komponiert, die erst 19 Jahre nach Weigels Tod, aber immerhin von Leopold Stokowski uraufgeführt wurde. Zu einer großen Weigel-Schwemme hat das allerdings nicht geführt. Wie viele andere Meister jener Ära auch, ist er über lange Jahre und Jahrzehnte vergessen worden. Auch seine letzten beiden Streichquartette sind im Exil entstanden und nie zu Lebzeiten von Weigel aufgeführt worden. Die Apokalyptische Symphonie mündet im letzten Satz, der den vier apokalyptischen Reitern gewidmet ist, in eine hymnische Schlussapotheose, die noch einmal, hat man das Gefühl, ein Hohelied der österreichischen Spätromantik singt. Symphonie Nummer 5 von Karl Weigel. Dieser Musik hat zunächst der nationalsozialistische Terror und dann der ästhetische Terror der Kunst- und Kulturvordenker der Ära nach 1945 jeglichen Boden unter den Füßen weggezogen. Wir kommen zurück zur Kammermusik und zum Thomas Christian Ensemble und hören noch einen Ausschnitt aus dem 7. Streichquartett von Karl Weigel. Da findet sich, wie bei Kinzel oder Bittner und natürlich bei seinem Förderer Gustav Mahler, ein stilisierter Dorftanz. Allerdings weniger leicht als solcher zu dechiffrieren. Weigel stilisiert die aus der Heimat mitgebrachten Klangerinnerungen weitaus radikaler. Aber zwischendurch schimmern dann doch die vertrauten Tanzrhythmen durch. Thank you. abrundende, abschließende Grundton. Auf den hat auch Karl Weigel nie verzichtet. Und so hat denn auch er in der Ära der avantgardistischen Doktrinen und Vorschriften in der Fachwelt kein Gehör finden können. Es hat erst des Befreiungsschlags der sogenannten Postmoderne bedurft, dass alle diese Komponisten wieder schreiben durften, was sie selbst hören wollten, und dass von Stücken der gemäßigten Moderne zumindest dann Studioaufnahmen gemacht wurden. Einige davon haben wir heute gehört. Vielleicht eine Anregung zu weiterer Beschäftigung, womit ich sage, danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.